Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, das Lied des Mose und das Lied des Lammes.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Offenbarung 15, die Verse 1 bis 4. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt, und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Einleitung. Hans-Ulrich Hofmann erklärt, dass Luther im Jahre 1543 in seinen deutschen Schriften so oft wie sonst nie in den 1530er und 1540er Jahren aus der Bibel zitiert hat. Ungewöhnlich ist jedoch, dass sich darunter kein einziges Zitat aus der Offenbarung finden lässt. Er schreibt: Diese auffällige Erscheinung lässt sich folgendermaßen erklären. 1543 ist das Jahr der antijüdischen Schriften. Luther brachte in jenem unrühmlichen Jahr gegen Ende seines Lebens antisemitische Werke wie »Von den Juden und ihren Lügen« heraus. Hofmann bemerkt richtigerweise, dass die Offenbarung unter den neutestamentlichen Büchern besonders ungeeignet für die Argumentation gegenüber Juden gewesen zu sein scheint. Mit anderen Worten: Martin Luther konnte sich bei seinen Äußerungen gegen die Juden nicht auf die Offenbarung stützen, da die Offenbarung unter anderem der Beweis dafür ist, dass Gott in seinem Plan zur Welterlösung immer noch eine zentrale Rolle für die Juden reserviert hat. In der Offenbarung schließt sich ein Kreis. Das erste Lied, das wir in der Bibel finden, ist das Lied des Mose und der Israeliten in 2. Mose 15. Darüber hinaus wird uns in 5. Mose 32 ein weiteres Lied von Mose vorgestellt, das er dem Volk mit Josua zusammen vortrug, in 5. Mose 31, Vers 30 und 5. Mose 32, Vers 44. Und nun werden in der Offenbarung das erste und das letzte Lied der Bibel miteinander erwähnt, was uns auf Folgendes hinweist: Es beginnt mit Israel und endet mit Israel. Und das Ziel ist das Lamm. Gott zeigt uns dadurch, wie alles zusammengehört und nichts aufgegeben wurde oder wird. Die prophetische Berufung des Mose lag darin, auf Jesus hin ausgerichtet zu sein. Mose ohne Jesus ist undenkbar. Auf Mose gründet sich das gesamte Alte Testament und auf Jesus das gesamte Neue Testament. Und der Dreh- und Angelpunkt beider Testamente ist letztlich der Messias. Die beiden Lieder zeigen, wie Altes und Neues Testament eine Einheit bilden. Das Lied des Mose. In den Liedern des Mose klingen prophetische Dinge an, die in der Offenbarungszeit zur Enderfüllung gelangen. Ich zitiere einiges daraus, zunächst aus 2. Mose 15. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Vers 13. Mose erwähnt bereits beim Auszug aus Ägypten prophetisch dieses herrliche Ziel. Die Kraft Gottes befreite Israel aus Ägypten, brachte es durch die Wüste ins verheißene Land, bezwang die Feinde und schenkte ihm einen Tempel, in welchem die Herrlichkeit Gottes Wohnung nahm. Das hat sich mit dem Tempel Salomos erfüllt. Darüber hinaus dürfen wir aber bereits an den zukünftigen Tempel und die Herrschaft des Messias als König denken, worauf die Verse 17 bis 18 schließen lassen. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Mit dem Berg deines Erbteils ist ohne Zweifel der Berg Zion gemeint. Denn wir haben ja diesbezüglich in Offenbarung 14, Vers 1 gelesen: Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Schauen wir jetzt in 5. Mose 32 hinein. Mose sagt einleitend zu seinem Lied in 5. Mose 31, die Verse 29 und 30: So wird euch am Ende der Tage dieses Unheil treffen, weil ihr tun werdet, was böse ist in den Augen des Herrn, indem ihr ihn durch die Werke eurer Hände erzürnen werdet. So redete Mose die Worte dieses Liedes vor den Ohren der ganzen Gemeinde Israels bis zu Ende. Die Offenbarung beschreibt die Zeit des Endes und somit die Zeit des Zornes Gottes, aber auch die Wiederherstellung Israels. Von daher sind die Parallelen von 5. Mose 32 und der Offenbarung auffallend. Einige Beispiele. Denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe und ihr Verhängnis eilt herbei, und er wird sich über seine Knechte erbarmen. 5. Mose 32, die Verse 35 bis 36. Auf der einen Seite Gericht, auf der anderen Seite Rettung. Beides betrifft zunächst Israel. Wir haben festgestellt, dass unter anderem die 144 Versiegelten Knechte Gottes genannt werden. Offenbarung 7, Vers 3, 6, Vers 11, 7, Vers 3, 19, Vers 2 und 5, 22, Vers 3 und 6. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. 5. Mose 32, Vers 39. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Offenbarung 3, Vers 7. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage: So wahr ich ewig lebe. 5. Mose 32, Vers 40. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 10, Vers 5 und 6. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. 5. Mose 32, Vers 41. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Offenbarung 19, Vers 15. Jubelt ihr Heiden seinem Volk zu, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten, aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. 5. Mose 32, Vers 43. Genau das wird in der Offenbarungszeit geschehen. Gott rächt das Blut seiner Heiligen an denen, die auf Erden wohnen. Offenbarung 6, die Verse 10 und 11. Gott hat euch an ihr gerecht. Offenbarung 18, Vers 20. Das euch bezieht sich auf die Apostel und Propheten und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Offenbarung 19, Vers 2. Das Lied des Lammes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Offenbarung 15, Vers 3. Das Lied des Mose steht in Kombination mit dem Lied des Lammes und behält seine Bedeutung. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass es sich um zwei Lieder handelt. Das Lied des Mose ist das eine, das Lied des Lammes ist das andere. Das Lied des Lammes ist das letzte, das Triumphlied, dessen Text wir vor uns haben. Alles mündet in den Herrn Jesus Christus als dem Endziel. So wie die Israeliten unter Mose durch das Blut des Passahlammes ihre erste Trübsal in Ägypten überwunden haben, so bewältigten die Überwinder des Tieres in der Offenbarung durch das Blut des Lammes Gottes die letzte große Trübsal. Offenbarung 7, Vers 14. Nach der Versiegelung der 144.000 in Offenbarung 7 heißt es direkt im Anschluss daran: Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Offenbarung 7, die Verse 9 und 10. Offensichtlich ist es so, dass durch das Wirken der 144.000 viele zum Glauben kommen, und zwar vornehmlich Juden, die sich in anderen Ländern der Welt aufhalten, wie auch Menschen aus den Völkern. Johannes 11, die Verse 51 und 52. Diese alle müssen laut Offenbarung 7, Vers 14 durch die große Trübsal und werden im Gegensatz zu den 144.000 den Märtyrertod sterben. In Offenbarung 14 und 15 haben wir praktisch die gleiche Reihenfolge. In Kapitel 14 sehen wir die 144.000 auf dem Berg Zion stehen. In Kapitel 15 wird uns eine Schar von Überwindern vorgestellt, die durch die Trübsal gehen, die sich gegen den Antichrist behaupten und sich nun in der Gegenwart Gottes befinden. Es könnte sich um dieselbe Schar handeln wie in Offenbarung 7. Sie mussten durch die Drangsal, was das gläserne Meer mit Feuer durchmischt darstellt. Das Meer, gegossenes Waschbecken vor dem Tempel. 1. Könige 7, Vers 23 und die folgenden. Das Meer, gegossenes Waschbecken vor dem Tempel, 1. Könige 7, Vers 23 und die folgenden, symbolisiert nämlich auch Gericht. Denn im gegossenen Waschbecken sahen sich die Priester wie in einem Spiegel und reinigten sich, bevor sie ins Heiligtum gingen. Viele Israeliten und weitere Menschen aus den Nationen werden in der Trübsal ihre Sünden erkennen und durch das Blut des Lammes gereinigt werden. Denn in der Trübsal haben sie Wesentliches erkannt. Zum einen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Offenbarung 7, Vers 10. Zum anderen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Offenbarung 15, die Verse 4 und 5. Welch eine Erkenntnis haben sie erlangt, dass sie nun dieses herrliche Bekenntnis aussprechen und Gott und das Lamm preisen. Jahrtausende hat sich das jüdische Volk dagegen gewehrt, es nicht wahrhaben wollen, es verleugnet, gespottet, Jesus als Beelzebub dargestellt, ihn und seine Anhänger verflucht und verfolgt und Jesaja 53 in seinen Schriftlesungen gemieden und nun dieses Bekenntnis dem Lamm gegenüber. Das erinnert mich an Menschen, die lange Zeit nichts von Jesus wissen wollten und ihn später über alles lobten. So sprach ich kürzlich mit einem ehemaligen bekennenden Atheisten, der heute ein hochbegabter Verkündiger ist. Es erinnert mich auch an eine Frau, die mich unlängst anrief. Sie erzählte, wie ihr Mann früher Gott fürchterlich fluchte und seine ganze Familie schlug und tyrannisierte. Später kam er zum Glauben an Jesus und bat den Herrn und seine Familie unter Tränen um Vergebung. Ich denke auch an den deutschen Dichter Heinrich Heine, der von 1797 bis 1856 lebte, der in Düsseldorf geboren und in Paris gestorben ist. Er war jüdischer Herkunft, Journalist, Satiriker, Polemiker und Dichter und hatte große Sympathien für Karl Marx und den Atheismus. Er war mit Friedrich Engels, ebenfalls Jude, befreundet und als Spötter bekannt. So dichtete er zum Beispiel: Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Und Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten, in Winterkälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt, er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt. In den letzten Jahren seines Lebens war Heine sehr krank und ans Bett gefesselt. Friedrich Engels berichtete im Januar 1848, Heine ist am Kaputtgehen. Vor 14 Tagen war ich bei ihm. Da lag er im Bett und hatte einen Nervenanfall gehabt. Gestern war er auf, aber höchst elend. Er kann keine 3 Schritte mehr gehen. Er schleicht an den Mauern sich stützend. Gott hat Heine durch diese schwere Krankheit zu seiner Gnade hingezogen. In Jesaja 38, Vers 17 heißt es, »Doch zum Heil wurde mir bitteres Leid.« Heine schrieb später in seinem Testament, »Seit 4 Jahren habe ich allem philosophischen Stolze entsagt und bin zu religiösen Ideen und Gefühlen zurückgekehrt. Ich sterbe im Glauben an einen einzigen Gott, den ewigen Schöpfer der Welt, dessen Erbarmen ich anflehe für meine unsterbliche Seele. Ich bedaure in meinen Schriften zuweilen von heiligen Dingen, ohne die ihnen schuldige Ehrfurcht gesprochen zu haben. Aber ich wurde mehr durch den Geist meines Zeitalters als durch meine eigenen Neigungen fortgerissen. Wenn ich unwissentlich die guten Sitten und die Moral beleidigt habe, welche das wahre Wesen aller monotheistischen Glaubenslehren ist, so bitte ich Gott und die Menschen um Verzeihung.« Im Nachwort zu seiner Gedichtsammlung Roman Serreau vom 30.09.1851 schrieb er, »Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt.« Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer verbrannt. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern, der Philosophie Hegels, die Schweine gehütet habe. Kurz vor seinem Lebensende soll Heine noch folgendes Gedicht geschrieben haben, aber einen eindeutigen Beleg für die Verfasserschaft gibt es nicht. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt, die Leier, der zur bösen Feier bewegt ward von einem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich knie nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Das ist ein treffendes Beispiel für die Zukunft des Überrestes Israels. In Jesaja 12 heißt es passend zum Lied des Lammes, an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Jesaja 12, die Verse 1 und 2. Mose und das Lamm. Etwas steht mir bei Mose und dem Lamm besonders vor Augen. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Johannes 1, Vers 16 und 17. Durch Mose hatte Gott Israel das Gesetz gegeben. Dieses war notwendig und heilig als ein Lehrmeister auf Christus hin. Aber es war auch ein unerträgliches Joch, das sie nicht zu tragen vermochten. Vergleichen Sie dazu Apostelgeschichte 15, Vers 10. Dann kam Jesus und mit ihm die vollkommene Gnadenfülle, in der sich die absolute Wahrheit Gottes, seine Liebe und Barmherzigkeit sichtbar offenbart. In Jesus und seinem Werk sehen wir die Wahrheit über Gott. Sie wird in ihm sichtbar. In Mose sehen wir den Weg, 2. Mose 33, Vers 13. Im Lamm erkennen wir das Ziel, Römer 10, Vers 4. Dazu sagt die Bibel, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Galater 3, Vers 24 und 25. Das Lied des Mose und das Lied des Lammes zeigen, dass Moses Zweck und Ziel immer Jesus war. Mose setzte offiziell das Lamm als Brandopfer ein. Und im Blick auf Jesus sagte er in 5. Mose 18, Vers 15, »Einen Propheten wie mich wird dir der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte. Auf ihn sollst du hören.« Alles, was unter Mose im Zusammenhang mit der Stiftshütte angefertigt wurde, war ein Abbild auf Jesus hin. Über das Gespräch des Herrn mit den Emmaus-Jüngern lesen wir: Jesus begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Lukas 24, Vers 27. Als der reiche Mann im Hades Abraham bat, er möge Lazarus zu seinen Brüdern schicken, um sie vor der ewigen Qual zu warnen, antwortete ihm Abraham: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Lukas 16, Vers 29. Mose ist Repräsentant und Leitfigur für Israel mit nur einem Endpunkt, dem Lamm Gottes. Das wird ein Staunen geben, wenn Israel das erkennen und es besingen wird. Im Leben des Mose sehen wir bereits die Gnade Gottes aufleuchten, die später in Jesus umfassend sichtbar wurde. Mose war ein Mörder und Gott machte ihn zum Führer seines Volkes. Jesus war ein Führer, ein Meister und starb wie ein Mörder. Ein nicht-religiöser Mann fragte einmal einen Rabbi, warum Gott einen Dornbusch auswählte, um aus diesem heraus mit Mose zu reden. Der Rabbi antwortete: Hätte Gott einen Johannesbrotbaum oder einen Maulbeerbaum gewählt, so würdest du doch die gleiche Frage stellen. Doch ich will dir eine Antwort geben. Gott nahm den ärmlichen, stacheligen und kleinen Dornbusch, um uns zu zeigen, dass es keinen Ort auf Erden gibt, an dem Gott nicht gegenwärtig und mächtig ist. Noch nicht einmal einen Dornbusch. Gottes Gnade reicht für alle, für die Dornigste, den Vertrocknetsten und Kümmerlichsten. Auch in ihnen kann sein Feuer zum Brennen kommen. Würde uns doch die Gnade Gottes das bedeuten, was sie wirklich ist? Wir können ja oft so gesetzlich, arrogant, taktlos, zynisch, respektlos und ungeistlich fromm sein. Manchmal kann man mit Geschichten mehr sagen als mit eigenen Worten. Ein Pfarrer hat einen Mann zu beerdigen, der über 60 Jahre keine Kirche betreten hatte. Von den Angehörigen erfährt er eine traurige Geschichte. Der Mann war eins von vielen Kindern einer armen Familie. Nur mit Mühe und Not konnten die Eltern die zahlreichen Kinder durchbringen. Als 10-Jähriger wurde der Junge zum Kindergottesdienst eingeladen. Zum ersten Mal in seinem Leben hört er biblische Geschichten und fröhliche Glaubenslieder. Er sang begeistert mit und hörte gebannt auf die Erzählungen von Jesus. Nach dem Gottesdienst nahm ihn die Leiterin beiseite. »Junge, komm bitte mit diesen zerrissenen Alltagskleidern nicht wieder. Wir sind doch hier im Hause Gottes.« Der Junge blickte verschämt an seinen geflickten Sachen herunter auf seine nackten, dreckigen Füße und antwortete leise: »Nie wieder will ich es tun. Nie wieder.« Und das hat der Mann durchgehalten, bis er nun aufgebahrt in der Kirche lag. Kürzlich nahm ich in Deutschland an einer Konferenz teil. Der Pastor war ein Amerikaner und bemerkenswerter Christ. Seine Fröhlichkeit beeindruckte mich. Er ist väterlicherseits indianischer Herkunft, ein Apache, und in sehr okkulten Verhältnissen aufgewachsen, war in einer Gang und wurde beinahe erschossen. Zum Glauben kam er seinerseits durch einen Pastor, der sich mit Hingabe um die Hippies kümmerte, sie aufnahm, versorgte und evangelisierte. So wie er kamen damals auch viele andere zum Glauben. Manche Christen nahmen daran Anstoß, dass die Hippies vor dem Gottesdienst auf dem Parkplatz noch ihr Marihuana rauchten. Einmal kam einer mit verschmutzten Kleidern und barfuß in den Gottesdienst. Einige regten sich darüber auf und sagten, er mache den Teppich schmutzig. Man solle diesen Mann doch rauswerfen. Daraufhin antwortete der Pastor: Nein, wir werfen den Teppich raus. Das letzte Lied der Bibel endet mit den Versen: Und sie singen das Lied Moses des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Offenbarung 15, die Verse 3 und 4. Gott ist der absolut Gerechte und Wahrhaftige, auch wenn es viele Menschen anders empfinden. Am Ende werden ausnahmslos alle das erkennen und bekennen müssen, was die himmlische Welt bereits besingt. Groß und wunderbar sind deine Werke. Ein Mädchen schrieb in einem Aufsatz über das Sterben Jesu am Kreuz, anstatt: Es ist vollbracht, Es ist voll Pracht. Was auf den ersten Blick ein Schreibfehler ist, entpuppt sich als herrliches Lob auf die Gnade Gottes. Das vollbrachte Werk Jesu ist voll Pracht. Das Werk Gottes in der Geburt Jesu und sein Sterben für eine verlorene Menschheit ist einfach wunderbar. Jesus beendete dieses Werk mit dem Ruf: Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Das ist das Fundament der ganzen Heilsgeschichte. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Offenbarung 15, Vers 3. Mose bat Gott einst darum, seine Wege zu verstehen und seine Gnade zu erfahren. 2. Mose 33, Vers 13. Jesus bezeugte von sich, dass er selbst der Weg ist. In Johannes 14, Vers 6. Alle Wege, die Gott mit seinem Volk Israel ging, münden in den einen Weg, den des Lammes. Der Weg, den Gott der Gemeinde vorlegte, ist der Weg Jesu. Und auch alle zukünftigen Wege für die Nationen werden in diesen Weg des Königs einmünden. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Offenbarung 15, Vers 4. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Offenbarung 15, Vers 4. Gott ist zu fürchten, gerade wegen seiner herrlichen Taten. Jeder, der zur Erkenntnis des herrlichen Heilsplanes Gottes kommt, sollte sich vor ihm beugen, ihn anbeten und an seinen Sohn Jesus glauben. Gott ist in allem, was er tut, heilig. Und am Ende wird es niemanden geben, der das nicht anerkennt. Als der Apostel Paulus in Römer 9 bis 11 die Wege und Taten Gottes mit und für Israel und die Gemeinde beschrieb, konnte er am Schluss nur noch loben und preisen. So überwältigt war er von dieser Erkenntnis. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Römer 11, die Verse 33 bis 36. Wir wollen als Erlöste mit einstimmen in dieses Lob. Wie herrlich sind seine Wege vom ersten Paradies im Garten Eden bis hin zur Aufrichtung der neuen Welt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, und gelobt sei das Lamm von nun an bis in alle Ewigkeit.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben das Lied des Mose und das Lied des Lammes.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.